Warnbilder auf Zigaretten, die kennen wir ja seit Jahren. Ob sie jemals einen vom Rauchen abgehalten haben, weiß man nicht. Aber zumindest ist sicher, dass das Rauchen nicht besonders gesund ist. Nun gibt es neuerdings Warnhinweise auf Büchern. Bibliotheken in Deutschland sollen diese Schildchen in bestimmte, nicht ganz dem Mainstream entsprechende Bücher kleben, um potenzielle Leser zu warnen. Mindestens eine Bibliothek in Münster ist diesem Rat schon gefolgt. Auf so einem Warnzettel steht dann zum Beispiel: Dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Der Inhalt dieses Werks ist unter Umständen nicht mit den Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft vereinbar. Dieses Exemplar wird aufgrund der Zensur Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt. Es klingt ein bisschen wie Satire, ist es aber leider nicht. Über dieses neue Phänomen spreche ich jetzt mit dem pensionierten wissenschaftlichen Bibliothekar Dr. Uwe Jochum. Guten Tag nach Konstanz.
Ja, grüß Gott.
Herr Dr. Jochum, die von mir gerade beschriebenen Warnzettel in Büchern oder an Büchern wurden bisher in der Stadtbibliothek in Münster gesichtet. Gibt es noch weitere Bibliotheken, die sich an diesem in Anführungsstrichen Aufklärungsprogramm beteiligen?
Wahrscheinlich ja, und ich muss wahrscheinlich sagen, weil man es tatsächlich nicht genau empirisch im Augenblick weiß. Das ist ja in Münster aufgefallen, weil es eben einem Benutzer in die Augen stach, dass dieser Aufkleber da drauf ist. Und dann muss das Ganze ja noch über die Medien an die Öffentlichkeit gelangen, damit man überhaupt weiß, dass es dieses Phänomen gibt. Bundesweit scheint es so zu sein, dass etwas greift, was seit einigen Jahren läuft, nämlich Aktionen gegen sogenannte Literatur an den Rändern. Und dazu gab es vor einigen Jahren eine Tagung an der Stadtbibliothek in Augsburg. Und dort ist eine solche Praxis besprochen worden. Und damals hat man auch konkret besprochen, wie man das in Augsburg durchführen möchte. Deshalb gehe ich davon aus, dass auch in Augsburg diese Praxis, die in Münster jetzt publik wurde, schon seit einiger Zeit, wahrscheinlich seit 2 Jahren, durchgeführt wird.
Auf den Warnzetteln in Münster werden ja Grundsätze der Demokratie erwähnt, mit denen das so gekennzeichnete Buch angeblich nicht vereinbar wäre. Wissen Sie, um welche Grundsätze der Demokratie es da konkret geht?
Das ist natürlich ein Tarnbegriff. Das hängt damit zusammen, dass die Bibliotheken ein, wenn man so will, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind. Das heißt, sie sind auch woke in ihrem Selbstverständnis und sie kämpfen auch gegen rechts. Und wir haben ja seit einigen Jahren die Verwerfung, dass alles, was nicht links ist und im linken Mainstream untergebracht werden kann, automatisch verdächtigt wird, dass es rechts sei. Und dann kommt diese Assoziationskette in Gang: rechts gleich rechtsradikal, gleich rechtsextrem, gleich Nazi. Und das wird verstanden dann als eben gegen die bundesdeutsche Demokratie gerichtet, sodass man im Grunde eine stark ideologische Sicht auf diese Dinge hat. Und diese stark ideologische Sicht auf die Dinge scheint in den Augen meiner Kollegen dann eine solche Praxis wie in Münster und eben wahrscheinlich auch in Augsburg zu rechtfertigen.
Wie ist denn grundsätzlich der Status einer Bibliothek, wenn sie, wie wahrscheinlich die meisten Bibliotheken in Deutschland, vom Steuerzahler finanziert wird? Was bedeutet das unter normalen Bedingungen für die Arbeit der Bibliothek und der Bibliothekare?
Das bedeutet natürlich, dass, bleiben wir bei den öffentlichen Bibliotheken, das ist ja ein anderes Wort für Stadtbüchereien oder Stadtbibliotheken, dass die in der Finanzierung unmittelbar von der jeweiligen Stadt abhängig sind. Und in jeder Stadt gibt es dann einen wahrscheinlich Kulturbürgermeister, wie immer das dann heißt. Da gibt es unterschiedliche Namen dafür. Und je nachdem, wie die politische Ebene der Stadt geprägt ist, wird die Bibliothek sich natürlich genötigt sehen, im Rahmen dieser politischen Vorgaben zu agieren. Und um es in Münster gleich zu sagen, dort habe ich es nämlich recherchiert, weil mich das auch interessiert hat, dort ist die Stadt solide sozialdemokratisch und grün. Und das dokumentiert sich da natürlich in der Arbeit der Bibliotheken vor Ort. Das heißt, die Abhängigkeit ist eine doppelte. Auf der einen Seite ganz banal und aber ganz hart finanziell. Die Bibliothek muss jedes Jahr einen Etat beantragen und aufstellen, den dann der Gemeinderat genehmigt. Und die Bibliothek ist eben politisch abhängig von dem kulturpolitischen Umfeld, in dem sie jeweils in der Stadt agiert.
Aber sind Institutionen, die mit Steuermitteln finanziert werden, nicht generell eigentlich aufgefordert, politisch neutral zu agieren?
Ja, das sind sie und das gilt natürlich auch für die Bibliotheken und das ist auch in den bibliothekarischen Berufsverbänden bis vor wenigen Jahren völlig konsensuell gewesen, dass das so zu sein hat. Der Deutsche Bibliotheksverband hat das auf seiner Homepage auch genauso stehen. Die Bibliotheken sollen neutrale Informationsvermittlungseinrichtungen sein. Das Problem kommt dadurch zustande, dass man nicht nur neutral sein möchte, sondern man möchte auch qualitativ hochstehende Literatur bereitstellen. Und dann ist ja die Frage sofort, was ist denn Qualität im jeweiligen Kontext? Und wenn Sie jetzt in eine politisch schwierige Zeit geraten, wie wir das ja seit einigen Jahren haben, eben durch die Corona-Maßnahmen zum Beispiel, dann ist ja sofort die Frage, ist ein Buch wie das von Bakhti und Reis Corona-Fehlalarm, ist das jetzt Qualität oder ist das nicht Qualität? Und in dem Moment, wo ich es als Nicht-Qualität qualifiziere, kann ich es aus dem Bestand nehmen oder gar nicht anschaffen. Das heißt, hier beißen sich die verschiedenen Parameter, nach denen Bibliotheken arbeiten, neutral sein wollen auf der einen Seite, aber über den Qualitätsparameter kommen natürlich diese ganzen schwierigen politischen und gesellschaftlichen Probleme dann auch in die Bibliotheken nochmal rein.
Nun kann ja zum Beispiel eine Stadtteilbibliothek unmöglich alles an Büchern vorrätig haben, was so erscheint. Wer entscheidet denn normalerweise in einer Bibliothek, was angekauft wird und was nicht?
Es hängt ein bisschen von der Größe der Bibliothek ab. Wenn es eine kleine Bibliothek ist in einer Minigemeinde, gibt es ja oft nur ein oder zwei Bibliothekare, die machen das unter sich aus. Bei großen Bibliotheken, wie zum Beispiel der Stadtbibliothek in München, da sind ja über 600 Mitarbeiter, dort ist das dann organisatorisch so gelöst, dass es ein Lektorat gibt, so heißt das meistens. Und das ist ein Gremium von Bibliothekaren, die sich eben mit dem sogenannten Bestandsaufbau befassen. Das heißt, dort wird überlegt, welche Fächer kommen überhaupt in die Bibliothek hinein? Also kaufen wir Kochbücher, kaufen wir Bergsteigbücher, welche Romane kaufen wir? Wie ist unser Spektrum, das wir abdecken wollen? Das hängt ja auch immer ein bisschen von der jeweiligen Stadt ab. Und dann gibt es eben dieses Lektoratsgremium aus gelernten Bibliothekaren, die dann darüber befinden.
Und dann gibt es ja noch den Berufsverband Bibliothek und Information Deutschland, kurz BID. Der fühlt sich offenbar berufen, vorzusortieren, was an Büchern in Bibliotheken akzeptabel ist und was nicht. Und dazu hat dieser Verband einen Expertinnenrat gegründet. Kennen Sie diesen Expertinnenrat und was macht der?
Also ich kenne ihn vom Namen nach. Ich weiß, dass es ihn gibt und man kann auf der Homepage auch nachgucken, wer da drin sitzt. Das sind teils Professoren von der Fachhochschule, teils Praktiker aus den Bibliotheken. Und die Aufgabe dieses Expertenrates oder Expertinnenrates ist es eben, den Bibliothekskollegen vor Ort an den Stadtbüchereien Kriterien an die Hand zu geben, die es ihnen erleichtern, Bücher anzuschaffen. Es ist ja klar, dass kein Bibliothekar die gesamten Neuerscheinungen in Deutschland wirklich selbst irgendwie durchgehen kann, lesen kann und dann gute Kriterien entwickeln kann. Und das versucht man eben auf kooperativem Wege über einen solchen Rat zu lösen, dieses Problem der Qualität. Dieser Expertenrat hat allerdings tatsächlich eine politische Schlagseite von Anfang an gehabt, denn er ist entstanden aus Problemen, die es im Jahr 2015-16 gab mit Akif Pirinci, als der seine Wutrede in Dresden damals bei Pegida gehalten hat, gab es sofort auch in den Bibliotheken wütende Reaktionen und man hat seine Bücher teilweise aus Bibliotheken dann entfernt. Das gab aber großen Ärger innerhalb der Bibliotheken. Und damals hat eine sogenannte Lektoratskooperation beschlossen, keine rechten Bücher mehr zu besprechen. Das ist der Hintergrund dieses Expertinnenrates. Muss ich das vielleicht mit der Lektoratskooperation auch kurz erklären? Die Lektoratskooperation meint einfach, dass eben an allen öffentlichen Bibliotheken, wo entschieden werden muss, welche Bücher man anschafft und welche nicht, sich Kollegen und Kolleginnen dann zusammengetan haben zu einer kooperativen Lektorierung der Neuerscheinungen, damit nicht eben an jeder Bibliothek neu gelesen werden muss und neu überlegt werden muss, was gut ist und was nicht so gut ist. Und diese Lektoratskooperation hat ja einen guten Hintergrund, nämlich eben die Entlastung der Bibliotheken und Bibliothekare vor Ort zu leisten. Das war immer Konsens, dass das eine gute Sache ist. Sobald aber diese Lektoratskooperation im Jahr 2016 gesagt hat, wir besprechen jetzt einfach keine rechten Bücher mehr. Wir kämpfen eben in Deutschland auch für die Demokratie als Bibliothekare, wurde das Thema eben auf eine sehr hohe politische Ebene gehievt. Und man kann sich vorstellen, dass das dann im Laufe der Zeit eben dann doch auch viele Probleme gemacht hat, weil auch Bibliothekare natürlich nicht nur links und grün und woke sind. Es gibt auch andere. Wenngleich wenige, sage ich jetzt mal, etwas ungeschützt. Und so hat man sich dann dazu verständigt, dass man gesagt hat, wir müssen diese unmittelbare Bauchreaktion, dass man einfach keine rechten Bücher mehr bespricht, das müssen wir auf ein ordentlicheres Niveau heben und besser organisatorisch lösen. Und daraufhin hat dann der Berufsverband der BID dann diese Literatur an den Rändern, diese Aktion gestartet mit der Idee, dass man exemplarische Rezensionen verfasst, dass man exemplarisch versucht, Beispiele zu finden für Bücher, die vielleicht umstritten sein könnten. Und so kam das ins Internet. Und so hat es dann eben jetzt vor einiger Zeit der Norbert Hering, der Blogger und Journalist, entdeckt. Und so ist es wahrscheinlich auch einzuordnen, dass die Münsteraner Praxis in diesen Kontext gehört.
Norbert Hering sagt ja, Autoren und Bücher mit einem Warnhinweis öffentlich der Demokratiefeindlichkeit zu verdächtigen, das sei totalitär. Würden Sie auch so weit gehen? Wie schlimm finden Sie diesen Eingriff der Bibliothek Münster?
Also es ist faktisch der erste Schritt in eine informelle Zensur. Da darf man sich nichts vormachen. Und man muss auch hier wirklich genau hingucken und gut unterscheiden. Bibliotheken hatten immer Abteilungen, in denen die Kinderbücher standen. Dann wusste man, das sind Kinderbücher und die waren damit natürlich auch in gewisser Weise markiert, aber nicht durch Aufkleber auf dem einzelnen Buch, sondern durch die speziellen Räumlichkeiten. Also solche Nutzerlenkungsmechanismen gab es immer und die waren auch immer ganz unbestritten, weil sie eben auch pädagogisch sinnvoll waren. Und auf vielen Büchern, das kennen wir ja auch, wenn wir in Buchhandlungen gehen, kleben Aufkleber drauf, die sagen ab 14 Jahren oder ab 10 Jahren. Ja, das gehört alles in diesen, ich würde sagen, gut begründbaren pädagogischen Kontext. Wenn man diesen pädagogischen Kontext jetzt aber verlässt und in einen politischen Kontext wechselt und im politischen Rahmen Bücher markiert, mit welchen Aufklebern auch immer, ebenso wie in Münster oder wie in Augsburg, dass man plötzlich meint, auch Pippi Langstrumpf muss mit einem Warnhinweis versehen werden, weil dort ein Negerkönig vorkommt. Und das ist in Augsburg so diskutiert worden. Dann mache ich einen Schritt zur informellen Zensur, weil ich jetzt Markierungen anbringe. Und es ist doch völlig klar, dass der Sinn der Markierung darin besteht, in das soziale Umfeld der Benutzerschaft der Bibliothek zu wirken. Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit solchen Büchern, vielleicht mehreren dieser Art, die diesen markierten Aufkleber haben, an den Verbuchungsschalter in der Bibliothek. Sie stehen dort in einer Schlange und Sie sind die einzige Person, die solche markierten Bücher hat. Sie fallen auf. Und irgendwann wird das unangenehm werden, wenn eben einem größeren Publikum klar ist, was diese Aufkleber bedeuten. Weil sie bedeuten dann, oh, das ist jemand, der rechte Bücher liest. Und das ist dann der Schritt zur Lenkung. Und ich halte das wirklich für den ersten Schritt zur informellen Zensur.
Ich komme ja aus dem Osten und ich werde nie vergessen, wie ich für meine Diplomarbeit in den 80er Jahren an der Universität Leipzig damals die Erlaubnis bekam, mehrere Bücher von Westverlagen zu lesen, die man ja normalerweise nicht in der Bibliothek bekam. Aber ich durfte diese Bücher eben nicht ausleihen, sondern ich durfte in das sogenannte Giftkabinett und sie dort lesen. Das war ein Extrazimmer in der Unibibliothek, in das man nur mit spezieller Lizenz reinkam, wenn man eben diese Westliteratur unbedingt für eine Arbeit brauchte. Das war in den 80ern in der DDR. Heute also Warnhinweise an Bibliotheksbüchern. Wenn ich da eine Parallele sehe, übertreibe ich da?
Nein, leider ganz und gar nicht, denn wir haben tatsächlich drei verschiedene Methoden, in denen diese informelle Zensur droht, in eine formelle Zensur umzubrechen und auch faktisch schon umgebrochen ist. Wir haben einmal die Markierungen Münster-Augsburg, das haben wir jetzt besprochen. Wir haben dann, ich habe es vorhin schon erwähnt, anlässlich des Falles Akif Pirinci, Aussonderungsaktionen, das heißt, als diese Wutrede so öffentlich skandalträchtig gehandelt wurde, hat die Stadtbibliothek Duisburg und haben die Hamburger öffentlichen Bücherhallen alle Bücher von Akif Pirinci aus ihrem Bestand entfernt, eben um damals auch schon im Jahr 2016 den Kampf gegen rechts siegreich zu führen. Und wir haben eine dritte Maßnahme, das ist die, die Sie gerade aus der DDR schon erzählt haben, die Sekretierung von unliebsamen Büchern. Und diese Maßnahme haben wir auch, allerdings nicht an den Stadtbibliotheken, sondern an den wissenschaftlichen Bibliotheken. Unrühmlich bekannt ist dafür die Universitätsbibliothek Freiburg, die seit einigen Jahren das macht bei unliebsamen Verlagen und Autoren. Diese Bücher der unliebsamen Verlage und Autoren, die nicht verboten sind, weder die Verlage noch die Autoren, können sie nur im Lesesaal lesen, wenn sie nachweisen, dass sie ein wissenschaftliches Interesse haben. Und in die gleiche Richtung hat agiert einige Zeit lang die Staatsbibliothek in München, die Bayerische Staatsbibliothek, die das auch einige Zeit lang gemacht hat. Aber es scheint, dass dann eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit, möglicherweise auch eine gewisse juristische Beratung, die dort jemand mal gemacht hat, dazu geführt hat, dass die Staatsbibliothek in München von dieser Praxis wieder abgekommen ist. Sodass im Augenblick es nur klar ist und nachweisbar ist, dass die Universitätsbibliothek Freiburg diese Sekretierung aller DDR im Augenblick praktiziert. Und es können natürlich noch mehr sein, denn auch hier gilt, wir wissen es nicht, es gibt keine breiten empirischen Untersuchungen zu dieser Praxis, es gibt immer nur Zufallsfunde.
Und vielleicht können ja die Hörer des Kontrafunks, wenn sie demnächst in der Bibliothek sind, mal die Augen offen halten und uns informieren, wenn sie weiteres feststellen. Die Stadtbibliothek Münster klebt Warnhinweise auf Bücher, die nicht dem Mainstream folgen. Andere Bibliotheken sind aufgerufen, es ebenfalls zu tun. Darüber habe ich mit dem früheren wissenschaftlichen Bibliothekar Dr. Uwe Jochum gesprochen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke sehr meinerseits.